Auch gut draufschauen. Schönen guten Abend. Der Tod, todsicher. Was kommt dann? Die Bibel spricht drüber und sagt, ich lese uns einfach ein paar Stellen vor. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst. Eine kleine Zeit, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet. Dennoch, deshalb sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Das steht in Jakobus Kapitel 4. In den Psalmen ganz bekannte Worte, wahrscheinlich für die allermeisten. Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht. Und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher. Nur um Nichtigkeit zu machen, so sieh so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Ist auch ein interessantes Bild, ne? Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und davon spricht auch der Prediger. Eigentlich von dieser ganzen Nichtigkeit, aufzuhäufen und aufzuhäufen und aufzuhäufen, und zum Schluss bekommen es gerade die, die es nicht verdient haben. Gerade die, für die ich es eigentlich gar nicht aufgehäuft habe. Gerade die bekommen es dann. Es ist erstaunlich, wie nichtig das Leben ist. Wie wenig. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Steht in der Schlachterübersetzung, und Luther sagte, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und was ist die beste Klugheit? Dass wir uns zu dir kehren, lebendiger Gott. Du hast dich ja schon zu uns gekehrt. Und jetzt fehlt es nur noch, dass wir uns zu dir kehren, lebendiger Gott. Das ist Klugheit. Der Mensch ist klug. Der ist wirklich klug, der Mensch. Und das ist das Bild, der Tod, todsicher. Was kommt danach? Und er ist todsicher. Und es immer wieder kommen die Aussagen plötzlich und unerwartet. Aber eigentlich sollte über dem Leben stehen, plötzlich, ja, stimmt. Aber erwartet. Das ist eigentlich Torheit, wenn man es nicht erwartet. Das ist Torheit. Weil dann bin ich ja nicht vorbereitet. Wenn ich es nicht erwarte, bin ich auch nicht vorbereitet. Wenn ich immer so lebe, als wenn es nie kommen würde, das trifft immer nur die anderen, nur nicht mich. Und wenn es plötzlich mich trifft, dann frage ich mich, warum ausgerechnet mich? Aber ich werde zubereitet vom lebendigen Gott. Und das gefällt mir am lebendigen Gott, dass er der Gott der Wahrheit ist. Er ist aufrichtig. Er ist treu. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Und er macht uns darauf aufmerksam. Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen. Lehr uns darüber nachdenken. Und nicht, damit wir Angst davor bekommen. Was wird bloß sein, sondern eben, dass wir eigentlich uns freudig darauf zubereiten. Dass wir mit Erwartung darauf zugehen. Dass wir vorbereitet sind. Und vorbereitet sind wir nicht, wenn die Lebensversicherungen alle abgeschlossen sind und der Schreibtisch ordentlich aufgeräumt ist, damit auch ja keine irgendeine Arbeit hinterher hat und Ärger damit hat. Vorbereitet sind wir auch nicht, nur wenn wir das Testament gemacht haben, die Pflegeversicherung abgeschlossen haben, schon unsere Predigt haben aufschreiben lassen vom Pfarrer, die Lieder schon alle gewählt Das kann ein Ausdruck davon sein, dass wir vorbereitet sind, ja, weil ich weiß, das kommt auf mich zu. Und ich will nicht nur, dass es dann ein interessantes Fest ist, sondern ich möchte, dass andere auch deutlich wird, da kommt noch mehr. Das war nicht alles. Das ist nicht der Schluss, das ist nicht das Ende. Und so sagt die Schrift drüber, lehr uns bedenken. Und es ist eigentlich komisch, ich denke nicht gern drüber nach. Aber es ist ein gutes Gebet. Das bete ich nicht jeden Tag, aber oftmals im Monat. Herr, lehr mich bedenken, dass ich sterben muss. Lehr mich bedenken. Weil wenn ich daran denke, dass das alles ein Ende hat, dann richte ich mich nach dem aus, was wirklich einen Sinn hat, was Wert hat. Auf dass ich mein Herz zu dir kehre. Nicht, dass ich mir noch das letzte Auto kaufe, das ich mir noch kaufen wollte, den letzten Film schaue, den ich auch noch mal schauen wollte. Noch einmal das Urlaubsziel anfliege, wo ich schon immer mal hin wollte. Meinen letzten Wunsch erfüllen. Nee, brauche ich ja gar nicht. Weil ich gehe wohin, das ist mit nichts vergleichbar, mit nichts. Der Tod, todsicher. Was kommt danach? Der Hiob schreibt einen ganz interessanten, fast einen tragischen Vers. Was kommt danach? In das Land, das schwarz ist wie die Finsternis. Das Land der Todesschatten, wo keine Ordnung herrscht, wo das Licht wie tiefe Finsternis ist. Es beschreibt was von Chaos, es beschreibt was von Friedlosigkeit, weil kein Friedefürst da ist. Ein Land, in dem Unordnung herrscht, weil nicht die Ordnung Gottes herrscht. Das kommt für manche. Eine Welt, in der Gottes Ordnung nicht herrscht. In der Unfrieden, wenn man es mal so nimmt, dieses Bild, Unfrieden herrscht, weil ich den Friedefürst nie habe herrschen lassen im Leben, nie. Nie. Ich habe auch nie drüber nachgedacht. Das war nie das Zentrum meines Lebens. Ich meine, ich hoffe schon, dass er irgendwie schon noch irgendwie ein Gott ist und der dann schon wenigstens sieht, dass ich mir Mühe gegeben habe. Also das hoffe ich schon. Sagen viele. Und manche sagen, ja, ich gehe mal davon aus, dass gar nichts mehr kommt. Das ist so ein frommer Wunsch, würde man sagen. Weil jeder weiß, es kommt noch was. Das ist nämlich das Dumme daran an der ganzen Sache. Oder das Bedrohliche für viele. Auch Lenin und Marx wussten, dass noch was kommt. Weil es die Bibel sagt. Weil Gott die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt hat. Jeder Mensch weiß, dass das nicht alles war. Jeder Mensch weiß, dass wir nicht bloß aus Zufall auf diesem Planeten sind, auch wenn wir es uns gerne einreden, eben die Woche sprach ich schon mal drüber, das Problem ist dabei, ist dann, das Ergebnis ist, dass wir eben miteinander so umgehen, als wären wir Zufall. Das ist alles nur Zufall. Und so gehen wir dann mit Zufällen um. Die lässt man links liegen, die Zufälle, weil sie sind ja wertlos eigentlich. Es gibt mal schöne Zufälle, es gibt dumme Zufälle, aber jeder Mensch weiß, und das ist die Tragik daran, jeder Mensch weiß, dass es eine Ewigkeit gibt. Und die Tragik daran ist, wenn der Mensch beginnt, dieses Wissen zu unterdrücken. Aus was für Gründen auch immer, ist eigentlich komisch. Weil das ja eigentlich ein Liebeswort, lehr mich bedenken, das ist ja wunderbar, lehr mich doch bedenken. Mensch, es ist doch toll, wenn ich darauf ausgerichtet werde, lehr mich doch bedenken, dass da auf der Autobahn in der Baustelle unter Umständen ein Blitzgerät steht. Lehr mich doch bedenken, dann muss ich nicht, wenn ich durchgefahren bin, sagen, die Deppen. Immer trifft's mich. Es trifft nie die anderen. Und nicht, weil ich ein Depp bin, nee, die sind die Deppen, die es aufstellen. Weil das ungerecht ist. Es ist immer ungerecht. Wenn es mich trifft, ist es immer ungerecht. Wenn es die anderen trifft, naja, schon tragisch. Und schon sagen, schon tragisch. Ja. Aber wenn es mich trifft, ist es nicht bloß tragisch, es ist ungerecht. Und so ist es eine tolle Sache eigentlich, dass ich erinnert werde von so einem Schild, ne? Und wir leben in so einer 30er-Zone am Bodensee, an der B31, nachts ist da 30 von 10 Uhr oder 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und die meisten, die sind clever, die fahren dann kurz vorher, bremsen die ab und kurz danach geben sie wieder Gas. Und manche sind noch cleverer, die wissen um die Cleverness derer, die meinen, dass sie clever sind, und die stellen doch glatt danach noch ein Radargerät auf. Das ist Cleverness. Und schon macht's Patsch. Und dann ist der Ärger groß. Aber wir leben dort und dann ist vorne schon, was sich der Staat da für Mühe gibt. Also ich wäre nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre da knallhart, mit mir nicht, aber mit anderen. Ich würde richtig absahnen. Ich würde kein Schild hinstellen, Achtung, Radarfalle. Nö. Ich würde auch noch nicht mal vorne schon in knapp 50 Meter Entfernung so ein großes Leuchtschild hinstellen. 30er Zone, Radar. Nö, ich würde es einfach reinrauschen lassen. Ja, mich nicht. Aber die anderen. Und so ist es eigentlich erstaunlich. Manche Menschen sagen, also ich habe auch manchmal gedacht, der Staat ist eigentlich dumm, dass er das macht. Nee, ich finde, es ist ein Bild von Gerechtigkeit. Das ist echt super. Du kannst frei wählen. Du kannst abbremsen. Du kannst aber auch durchrauschen, aber du wirst hinterher nicht sagen, das hat er keiner gesagt. Das war klar dort. Für diejenigen, die nicht lesen können, steht es in Zahlen dort. Auf Leuchtreklame. Also es stand dort, du kannst dich nicht beschweren. Und das finde ich das Wunderbare daran an diesem Wort. Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen. Auf dass wir klug werden. Und uns zu dir kehren. Zu dem Gott, der sich doch schon längst uns zugekehrt hat. Dass wir nicht ins Ungewisse reinrennen. Dass wir nicht auch das schreiben müssen, plötzlich und unerwartet. Nee, dass ich schreiben kann, plötzlich, aber erwartet. Immer noch traurig. Immer noch voller Fragen. Aber erwartet. Und ich erwarte genau das Gleiche, dass ich dann eines Tages dastehe bei dir, Jesus, in einer Welt, in der du mir sagst, wenn ihr einmal bei mir seid, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ihr dürft eure Fragen haben auf dieser Erde, weil die Erde begrenzt ist und ihr Menschen seid begrenzt auf dieser Erde. Aber wenn ihr bei mir seid und merkt, dass ich alles in allem bin, dass ich wirklich das Licht bin, dass ich wirklich diese Hirte bin, dass ich wirklich das Leben bin, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen, weil ihr werdet staunen, wenn ihr vor meiner Majestät steht. Ihr werdet staunen, wenn es euch wirklich deutlich wird vor Augen, dass ich wirklich das Lamm Gottes bin. Ihr werdet staunen, wenn ihr plötzlich merkt, er hat wirklich Wort gehalten. In Thessaloniki, im alten Griechenland, wurden die Menschen oft verbrannt. Und es wurden Urnen ausgegraben und die Urnen, die stehen in einem Museum. Und auf einer Urne steht, ohne Hoffnung. Und auf der anderen Urne steht, Christus ist meine Hoffnung. Was für ein Bild. Der Tod, todsicher. Was kommt danach? Keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Für die, die keine Hoffnung haben, kommt es immer zu früh, ihr Lieben, immer. Und wenn ich 104 Jahre alt werden würde, es kommt immer zu früh. Es kommt immer zu früh. Und für die, die diese Hoffnung haben in Jesus Christus, kommt es auch plötzlich. Aber es kommt zur rechten Zeit. Dietrich Bonhoeffer hat was ganz Tiefes geschrieben. Und das möchte ich uns vorlesen. Das las ich in seiner Biografie, geschrieben von dem Eric Metaxas. Ist wirklich eine lohnenswerte Biografie. Zu lesen über das Leben dieses Mannes. War nicht Gott und war auch ein Mensch mit Fehlern. Aber es war jemand, der sich ausgestreckt hat nach Christus. Und es war jemand, der von einem Rationalisten, der alles irgendwie versucht hat, rationell zu erklären, zusammenzubringen in dieser Welt, zu einem Menschen wurde, der sich ausgestreckt hat nach diesem Christus. Von einem Menschen, der eigentlich mit der Bibel nicht viel anfangen konnte, weil er es mehr wissenschaftlich betrachtet hat, zu einem Menschen, der irgendwann die Aussage traf, zitatgemäß, dass er doch allen anderen Menschen das anheimstellt und ans Herz legt, gerade auch seinen Kollegen, dass sie sich doch in diese kindlichen Einfalt auf dieses Wort wieder verlassen. Weil da drin ist die Hoffnung. Da drin werden wir mit der Wahrheit konfrontiert. Aber da drin werden wir auch mit der Lösung konfrontiert. Nicht bloß mit der nackten Wahrheit, so ist es halt, bumm. Sondern da werden wir auch mit der Lösung konfrontiert. Mit der Lösung, von der Jesus Christus sagte, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, mein Wort, ausschließlich mein Wort, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht ins Gericht, weil das kommt noch. Der Tod, todsicher, was kommt danach? Das Gericht. Es kommt. Und Jesus Christus sagt, aber wer mir glaubt und dem, der mich gesandt hat, wer meinen Worten glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ist nicht ein Quantitätsbegriff, so vom zeitlichen her, ist ein Qualitätsbegriff, ist Leben. Das kann mir keiner mehr nehmen. Niemand mehr. Es ist Qualität, weil ich in der Gegenwart meines Schöpfers leben darf. Es ist Qualität, weil das eintritt, was wir gestern Abend sagten, plötzlich darf ich meinen himmlischen Vater wirklich sehen. Qualität, dieses ewige Leben, weil das jetzt schon beginnt, dass ich plötzlich wissen darf, ja, ich habe diesen himmlischen Vater. Dieses Leben ist begrenzt, weil die Schöpfung gefallen ist. Und deswegen gibt es einen Tod. Aber der Tod ist nicht das letzte Wort, sondern Christus, das fleischgewordene Wort Gottes, ist das letzte Wort. Und er sagt den Menschen, die alle begrenzt sind, denen ihr Leben wie ein Dampf ist. Und es ist schon interessant, ne? Vielleicht gibt es den Morgen überhaupt gar nicht mehr für uns. Das ist möglich. Und das haben wir total vergessen, das haben wir gar nicht eingeplant. Weil morgen wollte ich in Urlaub fahren. Morgen wollte ich zu dieser Geburtstagsfeier. Morgen wollte ich eine Grillparty veranstalten, weil das Wetter schon mal so schön ist. Es hat so lange geregnet. Jetzt ist es einmal so schön. Jetzt veranstalte ich einmal eine Grillparty. Und ist sogar nicht mehr da. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit für viele heute an dem Tag. Und für die allermeisten kommt es total unerwartet. Nie dran gedacht. Nie überlegt. Nichts vorbereitet, aber auch gar nichts. Und es sind oft die Zeiten, in denen dann diese Bitterkeit aufkommt, dieser Zorn, warum lässt Gott es zu, warum macht Gott sowas? Er macht nichts, was er uns nicht vorher schon gesagt hat. Das ist ganz interessant. Nichts. Er sagt uns nicht die Zeit. Jesus Christus sagt, es ist niemand unter euch, der seinem Leben eine Spanne zusetzen könnte. Niemand. Niemand. Egal, ob du die Vitamine auf einmal heute schluckst. Da wachsen vielleicht die Füße noch, aber ich kann mein Leben keine Spanne zusetzen. Wir sind ja oft erschrocken davon, von so Todesnachrichten von Menschen, haben nie geraucht, nie getrunken. sind immer zeitig ins Bett gegangen, nie Kaffee getrunken, immer ihren eigenen gepflückten Wiesentee und nichts aus irgendeinem Großmarkt gekauft, weil es alles irgendwie auch mit Schadstoffen belastet ist, nur alles im eigenen Garten angebaut. Plötzlich nicht mehr da. Wie, der? Ja, ja. Ja, aber der hat auch nie, nee, hat er nie. Ja, wie kann sowas sein? Weiß ich auch nicht. Doch, können wir sagen, weiß ich. Weil jedem Leben eine Zeit gesetzt ist. Das ist ein Stück weit die Fluchstruktur, in der wir leben. Aus der kommen wir nicht heraus. Aber wir dürfen uns jetzt schon in diese Fluchstruktur das Segenswort Gottes ins Herz legen lassen. Ich sage euch, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht. Kommt nicht ins Gericht. Weil er vom Tod zum Leben durchgedrungen ist. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich. Ihr habt euer Leben am vergänglichen Leben festgemacht, ihr Lieben. Das ist eure Not. Und das vergängliche Leben hat eben das, was diese Eigenschaft, die niemand von uns gefällt, die ist vergänglich. Und daran habt ihr es eben festgemacht. Ihr habt euer Leben nicht festgemacht an diesen ewigen Gott, der das Leben ist, der sich so gerne hätte an euch festgemacht, der euch das so gerne ins Herz gelegt hätte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, du wirst am Grab stehen, aber das ist Leben, da liegt nur die Hülle, es ist nur die Hülle. Die Hülle, die ist 5 Jahre alt, die ist 10 Jahre alt, die Hülle ist 20 Jahre alt, die Hülle ist 30 Jahre alt, die ist 50 Jahre alt. Aber es ist nur die Hülle. Und euer Problem liegt vielleicht daran, dass ihr euch zu sehr an der Hülle festmacht, an den Äußerlichkeiten. Als an dem, was wirklich für die Ewigkeit geschaffen ist. Die Seele. Und Jesus wird mal sagen, wer sein Leben liebt, wer es liebt, wer es festhält, mehr liebt als alles andere in dieser Welt, der wird alles verlieren. Der wird später 1,80 Meter tiefer liegen oder aber 1,80 Meter droben stehen und reinschauen, 1,80 Meter tief reinschauen und sagen, alles umsonst. Alles sinnlos. Wofür? Aber wer sein Leben lässt, um meinetwillen, der wird alles gewinnen. Wer es lässt, wer anerkennt, dass ich das Leben bin, wer zugreift und es unbegrenzte Leben in Empfang nimmt, das jetzt beginnt, soll plötzlich dann auch am Grab stehen und sagen, ja, es ist hart und es ist immer hart. Und ich habe meine Mutter beerdigt und ich war auf einigen so Trauerfeiern dabei. Und das Härteste sicherlich, wenn man am Grab steht, von jungen Menschen, von denen man sagt, die haben das ganze Leben nur vor sich gehabt. Aber was für ein Leben? Was meinen wir eigentlich damit? Sie haben das ganze Leben vor sich gehabt. Es ist interessant, wenn man dieses Wort mal analysiert. Was meine ich damit, wenn ich sage, er hat das ganze Leben noch vor sich gehabt? Was für ein Leben? Es ist was Großes, wenn man in die Augen von einem jungen Menschen schaut, von einem jungen Menschen, den sein Leben gerade verlöscht, wie die Flamme von einer Kerze. Und es braucht nur noch diesen Hauch, und es ist ausgeblasen, das irdische Leben. Und dieser junge Mensch mir sagt, Heinz, das Einzige, was ich wollte in meinen 28 Jahren hier auf dem Planeten, ich hätte schon noch gern länger gelebt, aber eigentlich das Größte, was ich wollte in diesem Leben war, dass Jesus mein Leben erfüllt mit sich selbst und von sich selbst Zeugnis gibt in dieser Welt. Und mein Leben dazu benutzt, dass andere Menschen sehen, Jesus Christus ist lebendig. Das war alles, was ich wollte. Und war da irgendwas verkehrt dran, Heinz? Fragte mich die junge Frau. Weil Menschen zu ihr nach Hause kamen und sagten, Gott kann nicht wollen, dass du schon stirbst. Das sind unsere frommen Wünsche, das ist klar, das können wir uns nicht vorstellen. Aber die junge Frau sagte, mein Leben liegt in der Hand von dem, der das Leben ist. Ich sterbe ja gar nicht. Weil ich habe schon das ewige Leben. Ich gehe nur, ich, die Person, die ich wirklich bin in den Augen Gottes, ich gehe nur in diese andere Welt. Das ist alles. Ich gehe nicht in eine Welt, in der Unordnung herrscht, Unfrieden und Durcheinander und Chaos. Ich gehe in eine Welt, von der der Mann am Kreuz sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Der Mann, der mit seinem Kumpel am Kreuz hing, neben Jesus, und sein Kumpel sagte, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du herabsteigen, dann kannst du doch dir helfen und uns auch. Das war so ein ganz cleverer. Der bis zum Schluss nicht erkannt hatte, was Leben wirklich bedeutet, wisst ihr? Bis zum Schluss an dem bisschen Leben festgehalten. Und wenn ich den Jesus rumbringe, dann bringt er mich vom Kreuz wieder runter und dann kann ich wieder loslegen. Und zwar in einen Affenzahn. Ich würde ihm sogar noch ein bisschen was versprechen, diesen Jesus. Wenn er mich auch vom Kreuz runternimmt, wenn er mich von diesem irdischen Tod erlöst. Der hat gar nichts verstanden. Nichts. Der wusste gar nicht, für was Jesus da war. Der andere, und ich glaube, der hat nie eine Predigt von Jesus gehört. Aber er wusste, warum Jesus kam. Und er wusste auch, warum Jesus am Kreuz hing. Um Erlösung zu bringen, um Rettung zu schaffen, um Leben zu schenken dort, wo der Tod herrscht. Um dem die Macht zu nehmen, der die Menschen versklavt hielt in der Furcht vor dem Tod, dem Teufel, so schreibt es der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 2. Dafür kam Jesus Christus, dafür ging er ans Kreuz. Wir können auch sagen, Jesus Christus, der dem Tod die Macht nehme. Und er hat es begriffen, der Mann, der daneben hing. Und er hat auch begriffen, was es bedeutet, das Leben im Empfang zu nehmen. Ganz einfach anzunehmen, ich habe es gar nicht verdient. Was ich verdient habe, Jesus, ist im Verhältnis zu dir. Verdient habe ich, in einer Welt zu enden, in der Unordnung herrscht, ein Durcheinander, ein absolutes Chaos. Das hätte ich verdient. Und wer weiß, wo dieser Mann aufwuchs. Vielleicht wuchs er auch in einer Familie aus, voller Verbrechern. Seine Mama Prostituierte. Sein Papa ein Spieler. Immer ein Rebell gegen den Staat. Und der Junge ist vielleicht auch so aufgewachsen, immer rebellisch. Und es hat ihn ans Kreuz gebracht. Den Tod von einem Menschen zu sterben, der die Strafe verdient hat. Und dieser Mann hängt dann nicht am Kreuz und beginnt dann sich zu verteidigen und sagt, ja, aber die Umstände und das Leben und du weißt doch auch, wenn alles anders gewesen wäre, wäre ich auch anders geworden. Nee, der hat was erkannt. Um das alles geht's gar nicht. Sondern grundsätzlich in meinem Herzen bin ich getrennt von diesem einen wahren Gott. Ich habe überhaupt kein Verständnis. Deswegen habe ich mein Leben so gelebt. Aber jetzt plötzlich erkenne ich, wer du wirklich bist. Ich erkenne, dass mir in dir, Jesus, der ist der lebendige Gott, die Hand reicht. Ich erkenne am Kreuz, dass ich hoffnungslos verloren bin und dass keine Ausrede zählt. Am Kreuz erkenne ich, dass mein Herz abgrundtief verdorben ist und ich nichts anderes verdient habe als den Tod. Aber am Kreuz plötzlich erkenne ich, wer du bist. Du bist der, der mir das Leben schenken kann. Und ich bin so lange dran vorbeigerannt. Und er sagt dann, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du wirst heute mit mir in einer Welt sein, in der nicht Unordnung herrscht, ein Chaos, Unsicherheit und Tränen. Du wirst mit mir heute in einer Welt sein, in der die Gerechtigkeit Gottes herrscht, der Friede, in der das Leben herrscht. Erlöst von einer Welt, in der der Tod herrscht. In der die Gedanken der Verdrängung herrschen, die Gedanken der Selbstverteidigung. Heute wirst du mit mir dort sein. Es braucht nicht viel. Es hat nur das gebraucht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das ist alles, was wir empfangen. Wir haben den Tod verdient. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Und weil du nichts Unrechtes getan hast, Jesus, bist du der Einzige, der mich befreien kann. Von der Macht dieses Todes, vom ewigen Tod. Und deswegen werfe ich mich in deine Arme, Jesus. Und ich kann dich nur anflehen. Gedenk an mich. Ich habe es nicht verdient. Überhaupt nicht. Ich habe keinen Tropfen, der da vom Kreuz runterfließt, verdient. Keinen. Keinen Striemen, den sie dir ins Kreuz geschlagen haben, den sie dir ins Gesicht geschlagen haben, ich verdient, Jesus. Ich habe das nicht verdient, dass sie dich fast zu einem Fleischklumpen geschlagen haben. Das habe ich nicht verdient. Aber ich sinniere nicht mehr lang drüber nach. Plötzlich erkenne ich die Gabe Gottes in dir, Jesus, der du das Leben bist. Und dieses Leben, das will ich annehmen. Aber es geht nur über diesen Weg. Ich habe Unrechtes getan. Und du hast nie was Unrechtes getan. Du bist der Gerechte und ich bin der Ungerechte. Ich habe das nicht verdient. Aber wenn du mir das anbietest, dieses Leben, diese Vergebung, diese neue, ewige Welt Gottes, dann möchte ich es gerne annehmen. Und ich will gern dabei sein, Jesus. Ich will nicht spotten. Vielleicht war ich auch einer von denen, die immer im Wirtshaus saßen und vielleicht war ich auch einer von denen, die immer zu Hause saßen am Abendbrottisch, von einer dieser immer zu kurz gekommenen im Leben. Vielleicht. Vielleicht war ich auch einer von denen, die immer sah, immer trifft es mich, immer trifft es mich, immer trifft es mich. Wann hört es denn mal auf? Vielleicht. Aber heute, Jesus, ist es vorbei. Weil ich dich erkennen darf. Ich bin so verloren. In dieser Welt, die unterm Fluch liegt. Und du bist der Einzige, der mich retten kann. Du bist der Einzige, der mir Leben schenken kann. Und ich dachte, wenn ich an all dem festhalte, wenn ich mir das alles so aufbaue, wenn, das ist Leben. Es ist es überhaupt nicht. Es ist überhaupt keine Qualität. Was ist denn das für eine Qualität, ihr Lieben, dass ich dem hinterherrenne und hinterherrenne und hinterherrenne. Und manche werden haben irgendwann das Leben total satt. Manche wollen sterben und können nicht. Das ist auch schlimm. Wenn ein Mensch sterben will und kann nicht sterben, weil er Hauptsache ist, dem Ganzen noch zu entfliehen, den Leid, den Tränen dieser Nacht entfliehen, nur weg. Und ich kann nicht. Ich kann nicht. Vor kurzem ist von einem Freund von mir der Vater gestorben mit 85 Jahren. Sein ganzes Leben verbraten. Seine Frau in die Wüste geschickt mit den Kindern. Er hat sich eine neue Frau genommen. Und sie hat versucht, die Kinder irgendwie durchzubringen. Die ganze Familie kam zum Glauben an Jesus. Und bis auf dem Totenbett konnte der Mann nicht sagen, ich brauche Vergebung für meine Schuld. Seine Enkelin saß neben ihm und sagte, Opa, möchtest du nicht jetzt Vergebung in Jesus Christus annehmen? Jetzt! Und er schrie, ich will nicht! Und er schrie noch was anderes in dem Krankenhaus. Ich will nicht sterben! Aber er ist gestorben. Und er hat nie gesagt, erbarm dich meiner, Jesus. Und deswegen hat er das auch nie gehört. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Nee, das, was die Person ist, das ist die Tragik der ganzen Geschichte, ihr Lieben. Du wirst nirgendwo mehr sein. Du wirst in einer Welt sein, in der Gott nicht ist. Du wirst dort sein und das sehen, was du immer geglaubt hast. Dass es keinen Gott gibt, dass du selbstgerecht bist, dass es schon passt, dass ich das alles gar nicht brauche. Dort wirst du sein. In einer Welt, in der der Friede Gottes nicht herrscht. Der kann da nicht herrschen, weil du den Frieden Gottes nie hast angenommen, auf diesem Planeten nie. Weil du brauchst es ja nicht. Du hast es nie gebraucht. Ich war doch selbst richtig. Zum Schluss der Bibel wird stehen, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Nur nebenbei, es gibt viele Astronomen, die sagen, die ganze Galaxien, die können in Bruchteil einer Sekunde einfach in sich zusammenfallen, ohne Vorwarnung. Keiner weiß, wie das ist. Ohne Vorwarnung. Das ist nicht Hirngespinst, was da steht. Das ist die Wahrheit. Geschrieben von dem Gott, aufschreiben lassen von dem Gott, der die Galaxien geschaffen hat. Und die Wissenschaften bestätigen das noch. Selbst Wissenschaftler, die sagen, es gibt keinen Gott. Wie tragisch. Und es wurde kein Platz für sie gefunden und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Also es scheint so, dass diejenigen, die nicht diesen Heiler angehören, auch nach Büchern, nach ihren Taten gerichtet werden, wie das auch immer aussieht, weiß keiner. Da wollten wir gerne mehr sehen davon. Weil dann können wir uns noch ein bisschen besser vorbereiten. Nee, die einzige Vorbereitung, die es braucht im Leben, ist die. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, nicht in dem Buch der Werke, da sind wir gut drin, sondern im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist das Ende. Es sind Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht, sagt Hebräer 9, Vers 27. Und Jesus Christus sagt, wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der wird nicht ins Gericht kommen. Wenn er mich hat angenommen, wie diese Schächer am Kreuz. Jesus, was habe ich alles verbrochen im Leben? Und ich habe immer gedacht, der Tag kommt, an dem ich mal aufzählen kann, was ich alles gut gemacht habe und warum ich es verdient hätte, wenn es einen Himmel gibt, da reinzukommen. Aber ich sehe, wenn ich dich da hängen sehe, ich habe es gar nicht verdient. Aber was ich jetzt machen möchte, ist, ich will das Geschenk annehmen, das du mir bietest, das Geschenk des ewigen Lebens, das Geschenk der Vergebung meiner Schuld, das Geschenk, dass ich mit dir in deiner neuen, ewigen Welt sein darf. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ein wunderschönes Bild. Es gibt nichts Schöneres, als bei so einer Hochzeit dabei zu sein. Für mich. Und es ist so wunderschön, wenn man merkt, wie viele sich da so viel Mühe geben fürs kleinste Detail. Aber an dem Tag will ich die Schönste sein. Und an dem Tag ist jede Frau die Schönste. Und noch viel schöner das, was wir in diesem Bild haben. Das ist so dieses Bild. Dieser lebendige Gott, der gibt sich Mühe. Er hat einen Sinn für Schönheit. Sinn für Leben, weil er das Leben ist. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Was für ein Bild. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gewäsch. Für den Mann am Kreuz von Golgatha wurde es plötzlich wahrhaft und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und der Johannes wird schreiben, unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Unser Glaube nicht an uns und nicht der Glaube an unsere guten Taten, nicht der Glaube an die letzte Gerechtigkeit irgendwie. Nicht der Glaube dran, da kommt auch nichts mehr. Nicht der Glaube dran, tue Recht und scheue niemand. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nee. Sondern unser Glaube, der sich in dem ausdrückt, was dieser Schächer am Kreuz sagt. Jesus, wenn du heute in dein Königreich gehst, gedenke meiner, ich habe es nicht verdient. Dieser Glaube, du bist die einzige Rettung, Jesus, du bist das Leben. Und wenn ich in deine Hände einschlagen darf, Jesus, ich nehme so dieses Bild, dann ist plötzlich Qualität da, plötzlich weiß ich, was Leben eigentlich wirklich bedeutet. Und das ist ein Leben, das kann man nicht gleichsetzen mit, was weiß ich, manche sagen, ewig Party, da siehst du dein Pferd wieder und dein Meerschweinchen wieder und alles Mögliche wieder. Nee. Das ist ein Leben, das können wir uns nicht vorstellen, wenn wir plötzlich in diese Welt Gottes stehen, die hier so wunderbar beschrieben wird. Keine Tränen, kein Leid, kein Geschrei. In der Gott selbst alles in allem ist. Er selbst wird unter ihnen wohnen, nicht mehr irgendwie fern sein. Nee, nee. Er überwindet, er wird alles erben, die Feiglinge aber und die Ungläubigen. Hilft dir selbst, so hilft dir Gott, das wird schon irgendwie werden, das braucht man nicht glauben, alles Gewäsch. Ich bin ja getauft, das wird auch zum Schluss, das wird er wohl noch zählen dann. Schon so geglaubt habe ich nicht viel, was der Pfarrer Rein erzählt hat. Also muss ich echt sagen. Deswegen werde ich am Sonntagmorgen nicht aufstehen. Aber ich gehe weiter schön raus im Wald und suche Gott da draußen. Irgendwann wird mich der Oberförster beerdigen. Aber ich habe wenigstens was, auf was ich mich berufen kann. Nee, 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 ich war schon Mitglied in dieser Kirche. Also das kann mir keiner nehmen. Ah, das würde wohl noch zählen. Und dann war ich auch jemand gewesen schon, wenn mal so ein Fest war oder so, habe ich auch mal was spendiert. Also ich meine, Da lässt man schon was springen. Ist ja auch für eine gute Sache. Ich habe auch für die Flutopfer in Deutschland gespendet. Also, das wird dann schon irgendwie passen. Aber als er da ankam mit seinem Jesus und so, habe ich gedacht, was will er denn ständig von seinem Jesus? Weihnachten ist schon klasse, muss ich sagen. Also da fühle ich es auch immer ganz kuschelig in der Kirche. Ist ein bisschen ärgerlich für mich, weil ich finde selten einen Platz. Ich bin immer zu spät komme, aber trotzdem immer schön. Und jedes Jahr bin ich dort, also war ja auch dabei. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen in meinen kleinen Aspach. Und wenn ich dann den letzten Marsch antrete, dann werden sie auch schon so Fahnen hinter mir hertragen, so vom Gesangverein, von der Feuerwehr, Kaninchenzuchtverein. Und dann wird auch der Posaunenchor spielen. Mal schauen, ob sich noch ein Singkreis auftreiben lässt. Und dann werden auch noch was Salbungsworte gesprochen. Weil so schlecht war der Kalle sowieso nicht. Jemand sagte mal, habe nicht ich gesagt, ne, aber hat mich getroffen, es hat mir ein Pfarrer gesagt, nicht der Pfarrer Rhein, aber es hat ein anderer Pfarrer mal gesagt, ne, ein ziemlich bekannter in Deutschland, sagte, es wird nirgendwo so viel gelogen wie auf Beerdigungen. Weiß ich nicht. Ich wusste nur, als ich meine Mutter beerdigt habe, sagte ich, ich werde jetzt nicht viel über ihr Leben erzählen, ihr Leben kannte ja jeder im Dorf. Sprech mir über den Gott des Lebens. Weil irgendwann liegen wir alle in diesem Sarg. Und die Schrift sagt, die Feiglinge, aber die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener. Götzendiener, die alle möglichen nachrennen, aber diesen einen wahren Gott nicht Gott sein lassen. Und alle Lügner und nicht bloß die bei Mathe gelogen haben, sondern die auch das Gesetz Gottes verdreht haben, wisst ihr? Wir haben darüber gesprochen, auch die Woche über Ehe. Das Gesetz Gottes. Auch Menschen, die sagen, nee, das ist nimmer so. Also das muss man zeitgemäß sehen. Davon spricht die Bibel. All die Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und der Schächer am Kreuz, der hat was anderes gewählt. Aber ich glaube nicht, weil er Angst hatte, wisst ihr. Es gibt viele Menschen, die haben Angst und die wählen nicht das Leben. Es gibt viele Menschen, die haben Not und wählen nicht das Leben. Er hat es einfach plötzlich begriffen, wer Jesus Christus ist. Und es hat sein Leben verändert. Und er hat nicht einfach zugegriffen, weil er sagte, oh, jetzt geht's ans Sterben. Hauptsache ist Jesus noch, mal schauen. Nee. Das kommt deutlich heraus, dass er wusste, wer er ist, dass er es nicht verdient hat. Wir haben es verdient, am Kreuz zu hängen, aber er nicht. Ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Jesus, ich möchte einschlagen ins Leben. Dietrich Bonhoeffer schrieb, der hat noch nie an Gott und an sein Reich geglaubt. Dietrich Bonhoeffer war natürlich auch in seiner Zeit, war schon ein gerader Mann, ne? Können wir auch so sagen, schwarz und weiß. Aber es sind beeindruckende Worte, finde ich. Der hat noch nie an Gott und an sein Reich geglaubt, der hat noch nichts vom Reich der Auferstehung vernommen, der von Stund an nicht selbst Heimweh hat und wartet, freudig wartet auf des Leibes Erlösung. Ob wir jung sind oder alt, das ist hier kein Unterschied. Was sind die 20 oder 30 oder 50 Jahre vor Gott? Und wer weiß denn, wie nahe er vielleicht schon vor dem Ziel ist? Dass das Leben erst anfängt, wenn es hier aufhört, dass alles nur Vorspiel ist vor dem geschlossenen Vorhang, das sollen Junge und Alte bedenken. Bedenket! Warum haben wir denn solche Angst, an den Tod zu denken? Warum? Der Tod ist ja nur furchtbar für den, der Angst hat, der ihn fürchtet. Der Tod ist nicht wild und schrecklich. wenn wir nur still sind und an Gottes Wort halten. Der Tod ist nicht bitter, wenn wir nicht verbittert sind. Der Tod ist Gnade, Gottes größte Gnade, die er den Menschen, die ihm glauben, schenkt. Der Tod ist mild, der Tod ist süß, der Tod ist sanft, der Tod lockt mit himmlischer Gewalt, wenn wir nur wissen, dass es das Tor in die Heimat, in das Freudenzelt, in das ewige Reich des Friedens ist. Wenn wir nur das wissen, wenn wir es nicht wissen, dann stimmt es nicht. Das stimmt. Aber wenn wir das wissen, sagt er, wer weiß es denn, dass das Sterben etwas Schreckliches ist? Wer weiß es denn, ob nicht die Ängste und Nöte des Menschen nur das Zittern und Schaudern vor dem herrlichsten, himmlischsten, seligsten Ereignis der Welt sind, Jesus gegenüberstehen? Der Tod ist die Hölle und die Nacht und die Kälte, wenn ihn unser Glaube nicht verwandelt. Dann ist er Hölle, dann ist er Nacht, dann ist er kalt. Aber das ist ja das Wunderbare, dass wir den Tod verwandeln können. Nicht indem wir die Kraft hätten, aber indem wir uns auf den werfen, der sagt, siehe, ich war tot, doch ich bin lebendig. Und ich halte die Schlüssel des Abgrundes in meiner Hand. Ich, Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Niemand anders sagte, es muss alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Das sind tiefe Worte. Und ich weiß, die sind einfach gelesen und manchmal schwer buchstabiert im Leben. Aber der Einzige, der diese Worte in die Wahrheit umsetzen kann in unser Leben, ist der, der das Leben ist, Jesus Christus. Und wenn unser Leben Jesus Christus gehört, dann ist der Tod verwandelt in Leben. Und das konnte der Apostel Paulus sagen. Wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Hölle. Jesus hat gewonnen. Und ich werfe mich in die Hand des Gewinners. Jesus ist Sieger. Und ich werfe mich in die Hand des Siegers, Jesus. Ich habe lang allein gelebt für mich. Aber heute Abend werfe ich mich in deine Hände, in den Meister des Lebens, in dem der Worte des Lebens spricht, in dem der das Wort des Lebens selbst ist, in dem der das Leben und die Auferstehung selbst ist, du Jesus Christus. Ich habe es nicht verdient. Aber ich nehme dieses Geschenk mit dankbarem Herzen an. Und was ich jetzt lebe auf dieser Erde, das lebe ich im Glauben an den auferstandenen Christus, der jetzt in mir lebt. Es war vorhin so ein wunderbares Lied als Zeugnis. Und es hat diese junge Frau auch gesagt. Das ist alles, was ich wollte, Heinz. Das ist alles, was ich wollte. Der Abschied war immer noch schwer, ihr Lieben. Der war immer noch schwer. Und er ist immer schwer. Das bleibt. Das bleibt bis zum Schluss. Wird keiner lachen bei dem Abschied. Und es ist auch richtig, dass es schwer ist, weil wir Gefühle haben. Und weil hier die Welt noch nicht ohne Tränen ist. Aber wenn ich wissen darf, wir werden uns wiedersehen in dieser Welt, in der es keine Tränen und kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. Und ganz einfach deswegen, weil wir in unserem kindlichen Glauben alles in die Hände von Jesus geworfen haben, unser ganzes Leben. Und gesagt haben, Jesus, führ mich heim in die ewige Heimat. Und solange ich auf diesem Planeten bin, benutze mein Leben, Jesus, dass andere einen Hinweis bekommen auf diese ewige Heimat. Ohne Tränen, ohne Leid, ohne Geschrei. Wo wirst du sein? Ganz ehrliche Frage heute Abend, ihr Lieben. Und warum? Und ich hoffe, dass heute Abend niemand nach Hause geht und sagt, boah, das gibt's alles nicht. Das gibt's. Und Jesus wünscht sich so sehr, dass heute Abend jeder nach Hause geht und sagen kann, mein Leben ist nur ein Dampf. Und wenn dieser Dampf heute Nacht ausgehaucht ist, dann weiß ich, wo ich bin, in deiner wunderbaren Welt, Jesus. Weil ich mich auf dein Blut berufen kann. Und vielleicht habe ich das heute Abend das erste Mal angenommen. Gedenke meiner, Jesus. Und wir möchten es heute Abend wieder so machen, ihr Lieben, wir wollen ein Gebet einblenden. Es ist so ein Gebet, das man sprechen kann. Das Gebet steht auch auf so einer kleinen Karte drauf, die man mitnehmen kann. Ein Gebet, in dem man das zum Ausdruck bringen kann, dass ich Jesus einladen möchte in mein Leben. Eigentlich wie dieser Schächer am Kreuz. Hat nicht viel gebraucht. Einfach nur, gedenke meine, ich bin so verloren. Das kann schon reichen, total, wenn es aus dem Herzen kommt. Es müssen nicht viele Worte sein. Und der Chor wird kommen und werden ein Lied noch hören. Und in dieser Zeit, wenn das Lied gesungen wird, werden hier vorne Mitarbeiter stehen. Und wer heute Abend da ist und sagt, ich möchte das erste Mal in meinem Leben, ich bin wie dieser Schächer, ich will alles in die Hände von Jesus werfen. Alles in die Hände von Jesus. Der ist herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Wir wollen gern miteinander beten. Wenn heute Abend jemand da ist und sagt, mein Leben ist irgendwie auf die schiefe Bahn gekommen, ich weiß das alles, ich bejahe das auch alles und ich weiß das alles richtig, aber irgendwie bin ich so müde geworden im Leben auch. Vielleicht hat wirklich gerade Tod eine Kerbe in unsere Familie geschlagen und ich weiß nicht, wie umgehen. Und die Tränen kommen immer wieder und dieses Warum und dieses Verbittertsein und irgendwie, ach, wenn man doch heute Abend nur einem ein Segenswort zusprechen könnte. Auch dafür soll so ein Abend sein. Das ist Gemeinde Jesu. Das Miteinander leiden und das Miteinander freuen. Weil das Leben ist, wie es Leben ist. Ich bin schwach geworden im Leben. Bete doch einer für mich. Auch das kann und soll geschehen hier, wenn die Mitarbeiter hier vorne sind. Kann einfach jemand sagen, ich möchte einfach nur Gebet haben für mich. Kann jemand sagen, ich bin müde geworden. Kann jemand sagen, ich möchte diesen Jesus heute Abend annehmen, weil er mich ruft. Wie auch immer, herzlich eingeladen. Herzlich eingeladen ist die Liebe des Vaters, die Güte des Vaters, die die Menschen zieht. Wir möchten jetzt das Gebet sehen und ich möchte schon den Chor einladen, nach oben zu kommen. Ich trage das schon mal wieder runter. Und wie gesagt, wenn das Lied gesungen wird, möchten wir herzlich einladen, einfach hier nach vorne zu kommen. Kann auch im Anschluss noch geschehen. Hier draußen ist ein Zelt, wenn jemand einfach ein Gespräch unter vier Augen haben möchte. Gerne, hier können wir uns auch draußen treffen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Komm du in mein Leben, übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen, so sei es. Herr Jesus, gedenke meiner. Herzlich eingeladen.